Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Anja Buchmann und
Natascha Meuser. Ich bin Architektin und Direktorin des Instituts für Zooarchitektur.
Im Zoo, da war ich tatsächlich länger nicht mehr, muss ich sagen. Dafür immerhin im Oceanario de Lisboa, also im Oceanarium Lissabon, dem größten überdachten Meeresaquarium Europas, war ich letztes Jahr, glaube ich. Sehr eindrucksvoll, ein riesiges Aquarium in der Mitte des Gebäudes, als ob man so ein Teil der Unterwasserwelt ist. Warum erwähne ich das? Es geht um Architektur von Zoos und auch von Aquarien. Wie wurden und werden Zoos gestaltet und warum in der Form? Anlass dazu gibt es natürlich auch ein neues Buch, das nennt sich World Zoo and Aquarium Architecture. Herausgeberin ist die Architektin und Direktorin des Instituts für Zooarchitektur, Natascha Meuser. Mit Frau Meuser habe ich vor der Sendung gesprochen und meine erste Frage an Sie war: Frau Meuser, Sie haben sich nicht immer mit der Architektur von Zoos und Aquarien beschäftigt. Dazu gekommen sind Sie durch die Anfrage eines Spielzeugherstellers. Ja, da mussten Sie wohl ein Tierhaus entwerfen, oder wie war das?
Ja, das war vor circa 20 Jahren. Da kam ein Hersteller von naturgetreuen Tierfiguren auf mich zu und sagte, wir brauchen mal ein Zoogebäude, entwirf doch mal ein Haus für Tiere. Da habe ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war seit meiner Kindheit auch nicht mehr im Zoo und habe gedacht, das mache ich euch gerne, tolle Aufgabe, und habe als erstes nach Literatur gesucht. Und erstaunlicherweise gab es dazu kein Buch. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es kein Buch über das Bauen für Tiere? Und so fing meine Recherche und meine Leidenschaft an.
Was sind denn die besonderen Anforderungen an eine Architektin, wenn sie ein Zoogebäude entwirft, also ein echtes, kein Spielzeug?
Ich würde sagen, dass die Zooarchitektur beinahe die herausforderndste Disziplin ist, weil wir nicht nur für die Bedürfnisse eines Menschen planen müssen, sondern natürlich auch für die Bedürfnisse von Tieren. Und das bei einem sehr hohen technischen Aufwand. Und das macht diese Aufgabe sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll.
Also so Dinge wie Tierhaltung, Tierzucht, logistische Abläufe, ökologische Aspekte und eben die Architektur an sich. Das sind so die Dinge, die da mit einfließen.
Ja, Sie können ein Zoogebäude wirklich nur planen in einer interdisziplinären Planungsgemeinschaft. Sie brauchen Biologen, die Ihnen erklären, wie ein Tier funktioniert, Zoologen. Sie brauchen Techniker, die sich mit Lüftung auskennen. Also ein ganz großes Bündel an Spezialisten, um so ein Tiergehege in den Griff zu bekommen.
Und wie funktioniert dort der Austausch, frage ich mich gerade, mit diesen Fachmenschen aus ihren jeweiligen Gebieten? Also gibt es da oft auch vielleicht mal Probleme von wegen, nein, ich finde jetzt aber, keine Ahnung, die Lüftung muss jetzt wichtiger sein als die Schönheit des Fensters oder wie auch immer?
Wissen Sie, es ist eine sehr junge Disziplin und ist ein Nischenthema, die Zooarchitektur, das Planen für Tiere. Und daher hat man nicht wirklich Handbücher oder Planungsbücher, auf die man sich beziehen kann, sondern es ist immer ein Learning by Doing. Und in einem Rhythmus von 20 bis 30 Jahren verändert sich natürlich auch die Kenntnisse oder die Erkenntnisse über Tiere und über das Bauen für Tiere und erneuert sich stetig. Also wir haben noch keinen Status quo, wo wir sagen, das ist in Ordnung.
Es erneuert sich stetig. Ich würde gerne mal mit Ihnen, auch anlässlich des Buches, das Sie herausgegeben haben, so ein bisschen in die Geschichte der Zooarchitektur schauen. Also das Ganze beginnt wohl im frühen 19. Jahrhundert, habe ich gelernt. Welche groben Wellen oder Generationen von Zooarchitektur gab es bisher?
Also ich habe so 6 Generationen identifiziert, ausgehend natürlich von dem ersten wissenschaftlich geführten Zoo, dann 1828 ist der Begriff Zoo überhaupt erstmals eingeführt worden. Und dann gibt es so Generationen, die kann man ganz klar definieren. Die Ausstellungsbauten im Kolonialstil, das war so die erste Generation, wo man sich eben auf so exotische Gebäudestile verständigt hat. Und dann kam die große Wende. Und ich bin der Meinung, dass sich bis heute gar nicht viel von dieser zweiten Generation verändert hat, nämlich die gitterlosen Bauten im Landschaftspanorama. Das hat damals Karl Hagenbeck, der berühmte Hamburger Zoologe und Zoodirektor, erfunden.
Ah ja, den kennt ja fast jeder oder jeder.
Den kennt fast jeder, ja, der praktisch diese gitterlosen Panoramen erfunden hat. Von dieser Idee zehren die Zoos ja heute noch. Das heißt, du siehst keine Zäune mehr, die Gräben sind quasi unsichtbar und es ist ein Landschaftspanorama, das versucht, die Grenzen verschwimmen zu lassen zwischen Mensch und Besucher. Das war die zweite Generation. Die dritte Generation bezieht sich dann auf die Erkenntnisse der Hygiene. Da hat man plötzlich gesagt, naja, man braucht vielleicht gar nicht so viel Grün und Landschaft. Die Tiere sollen möglichst überleben über einen langen Zeitraum hinweg. Und da kam diese schreckliche Fliesenarchitektur, die wir als Kinder, vermutlich Sie auch, noch erlebt haben, wo die Affen einfach in einem gefliesten Käfig saßen. Das ist natürlich heute unmöglich, sowas zu zeigen. Und dann kam die vierte Generation in den 60er Jahren, wo plötzlich ein neues Naturbewusstsein erwacht ist und wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, warum und wie präsentieren wir Tiere im Zoo. Und da findet dann so langsam wieder eine Renaturierung statt und eine Verlandschaftlichung des Zoogeheges. Die führt dann in der fünften Generation, da nenne ich vielleicht auch kurz ein Beispiel, Leipzig mit diesem großen Gondwanaland, wo plötzlich eine Markenbildung durch Großbauten stattfindet. Das heißt, Gebäude werden plötzlich zur Marke einer ganzen Stadt oder eines Zoos und generieren natürlich Besucher und entsprechend Einnahmen. Und die sechste Generation ist vielleicht ganz neu und die kennen die wenigsten, gibt es auch bislang nur in Asien. Das ist der Hologramm-Zoo, nämlich der Zoo ohne Tiere. Ganze Landschaften werden virtuell aufgebaut und du gehst als Zoobesucher quasi nur noch mit einer Brille durch den Zoo. Das wäre sozusagen der Zoo ohne Tiere.
Ah, okay. Der ist aber noch nicht bis zu uns gedrungen.
Nein, aber der wird sicherlich Einzug halten. Vielleicht auch nur als Nischenthema.
Also das heißt, die Zoo-Architektur heute, wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich immer noch auf die zweite Generation mit diesen gitterlosen Bauten und verschwimmenden Grenzen, bezieht auch viel dann noch Renaturierung und Verlandschaftlichung, irgendwie natürliche Bedürfnisse der Tiere mit ein. Und allerdings setzt sie auf Großbauten, also wenn wir jetzt mal diese asiatische Hologrammgeschichte außen vor lassen, passt das zusammen? Also einerseits Großbauten und andererseits diese Grenzenverschwimmung und diese Renaturierung?
Das ist eine Frage, die ich mir persönlich auch immer stelle, weil ich frage mich, muss man in einem europäischen Zoo wirklich Tropenhäuser bauen? Jetzt in Frankfurt wird gerade ein neues gebaut. Wie gesagt, Leipzig ist ein Beispiel. Und das Bedürfnis scheint da zu sein, bei den Besuchern sich in solche tropischen Landschaften zu bewegen, plötzlich andere Temperaturen zu fühlen, andere Pflanzen zu sehen. Ich glaube persönlich, es ist kein guter Weg. Es ist auch rückwärtsgewandt, weil wir mit einem wahnsinnig großen Aufwand solche Tierhäuser konzipieren. Sie haben ja gar keine Vorstellung, dass das ein technischer Aufwand dahinter steckt. Und ein landschaftsplanerischer Aufwand, sowas zu pflegen. Wir sollten, das ist meine Meinung, den Zoo der Zukunft lieber regionaler gestalten, lieber weniger Tierarten zeigen und die in der bestmöglichen Umgebung. Und da ist natürlich so solche Markenbauten in so einem großen Stil widersprüchlich. Also das ist für mich Erlebnisarchitektur, die in dem Zoo nichts zu suchen hat.
Ich frage mich da manchmal, interessiert es Tiere eigentlich, wo sie leben? Also diese Zootiere, ob sie jetzt halt so ein gigantisches Elefantenhaus wie im Kopenhagener Zoo haben oder wie auch immer? Oder ist ihnen das letztlich schlicht egal?
Den Tieren ist es egal. Das sagt ihnen auch jeder Zoologe.
Okay, haben Sie sowas wie ein Lieblingszoo? Also was ist das, was Sie aktuell für das Nonplusultra der Zooarchitektur persönlich betrachten?
Ich liebe natürlich beide Berliner Zoos. Ich bin Berlinerin und es macht mir immer wieder Freude, in diesen Zoo zu gehen, weil sie zum einen kuratorisch sehr gut betreut sind. Sie sind landschaftlich ansprechend, sie sind gut gepflegt, sie sind wirklich ein Vorbild für viele andere europäische Zoos. Und als zweiten nenne ich dann immer den Pariser Zoo, weil da findet eine ganz besondere Symbiose zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur statt und die geht bis zum Restaurant, wo auch darauf geachtet wird, dass nur ökologisches, wiederverwertbares Besteck verwendet wird. Und da ist mal das Konzept komplett stimmig. Wir sprechen von Ökologie oder von Naturthemen, die wir vermitteln wollen im Zoo. Und in Paris ist es wirklich von A bis Z durchgedacht. Und das kommt noch dazu, der Pariser Zoo ist eng verknüpft mit dem Naturkundemuseum. Und das ist auch ein Thema, für das ich immer plädiere, dass der Zoo und das Naturkundemuseum wieder zusammenwachsen müssen. Der Ursprung kam ja vom Naturkundemuseum. Dadurch eine viel glaubwürdigere Wissensvermittlung eintreten kann.
Ah, okay. Also dieser Vermittlungsaspekt ist auch ein wichtiger Aspekt der derzeitigen Zoo-Architektur.
Es sollte sein, wir müssen weg und es findet auch ein Umdenken statt. Und ich glaube sogar, dass ich in diesen 20 Jahren meiner Forschung dazu beigetragen habe, dass die Zoodirektoren aufwachen und sagen, okay, Baukultur spielt bei uns im Zoo jetzt auch eine Rolle. Wir müssen mehr hin zur Wissensvermittlung, die glaubwürdig ist. Ja, also nicht nur Spiel und Spaß und an die Scheibe klopfen, sondern durch gut kuratierte Ausstellungen ein neues Naturbewusstsein beim Besucher zu generieren. Das sollte das Ziel sein.
Ist das etwas, was Sie auch in Ihrem Institut für Zooarchitektur erforschen oder vermitteln?
Ja. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Aspekte, die wir im Institut bearbeiten. Wir beschäftigen uns natürlich mit der Bautypologie als Architekturphänomen. Wir erarbeiten Grundlagen, die den Zoodirektoren helfen, mal auf erarbeitetes Wissen zurückzugreifen. Es gibt ja wenig Archivarbeit im Zoo, weil die einfach keine Zeit auch noch für solche Dinge haben. Das heißt, wir leisten einen großen Beitrag zum Denkmalschutz im Zoo, der auch langsam erwacht. Ja, nicht einfach alle Gebäude abreißen und was Neues. Nein, man kann diese Gebäude auch umgestalten oder eine Wertschätzung erfahren lassen. Ja, wir versuchen auch durch dieses Interview quasi die Architekturkritik anzuregen, dieses Baufeld ernst zu nehmen.
Ist das noch ein kleines Stiefkind?
Es ist ein Stiefkind, aber gemessen an der Besucherzahl, wenn jeder siebte Mensch auf dieser Welt, 1,4 Milliarden Menschen, in einen Zoo oder in ein Aquarium gehen, dann ist es eine große Bedeutung, die Institutionen leisten. Und es müsste auch in den Medien anders transportiert werden. Also nicht nur diese kleinen kuscheligen Tiere, die man zeigt in unzähligen Fernsehsendungen, sondern es muss als Bildungsinstitution ernst genommen werden. Und wir versuchen mit dem Institut eben diese Wahrnehmung zu schärfen.
Vielen Dank. Natascha Meuser war das, die Architektin und Direktorin des Instituts für Zooarchitektur und Herausgeberin des Buchs. Wie heißt es? World Zoo and Aquarium Architecture, Band 1. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen recht herzlich.
Corso. Kunst und Pop.